Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörer und Zuhörer, es ist wieder soweit. Pumpe und Filter kommt Ihnen aufs Ohr, der Praxis-Podcast, Part der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk. Pumpe und Filter, Florian, Pumpe oder mittlerweile ein bisschen Filter?
Ja, also die Verbindung ist ja schon immer ganz eng zu den beiden Nieren. Also ich freue mich, heute wieder hier dabei sein zu dürfen. Ich bin die Pumpe aus Aachen, Kardiologe hier am Uniklinikum Aachen und freue mich auf unseren Wissensaustausch heute.
Ja, bin nah beieinander. Du weißt, dass es zwei Nieren sind, Florian. Man sieht, du bist ein Experte.
Genau.
Ich bin der Filter bei uns, Jörg Latus, Nephrologe hier aus Stuttgart. Und heute sind wir eigentlich Pumpe und Filter und Pumpe. Und da freue ich mich riesig. Wir gehen so ein bisschen in den Norden zur Nathalie Arnold, Kardiologin aus Hamburg. Wir haben uns heute ein spannendes Thema, dein Thema, so ein bisschen rausgepickt, die Inflammation. Wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo, hallo. Moin aus Hamburg, ja. Und ja, tatsächlich, das ist heute ein bisschen mehr gepumpt als gefiltert, ja.
Das ist aber kein guter Einstieg, muss ich sagen. Das ist kein guter Einstieg von dir, aber wir werden mal sehen. Wir freuen uns riesig, dass du da bist.
Ich war aber noch nicht fertig. Ja, filtern ist auch wichtig, ja. Vor allem der Inflammation bei der Nierenproblematik eine entscheidende Rolle spielt auch, ja. Und wir müssen natürlich in der Klinik differenzierter angehen, was Inflammation in welchem Setting ist,
ja. Jetzt aber, ich sehe es schon, Florian, das wird heiß.
Wir brennen.
Zuhören und Zuhören. Meine Aufgabe ist so ein bisschen genau das Brennen zwischen den Beinen so ein bisschen zu löschen, weil die Beine sich schon intensiv die ganze Zeit mit Inflammation beschäftigen. Sie denken sich, Inflammation, reden die jetzt von irgendwie Entzündungen irgendwo im Körper? Ja, machen wir schon, Florian, oder?
Ich glaube, wir müssen das Ganze erstmal einordnen, weil vielleicht mag der ein oder andere sich jetzt sagen, über was reden die jetzt? Wir sind nicht in einer Sepsis, wir sind nicht in einer Pneumonie. Wir verstehen, Punkt 1, kardiovaskuläre Erkrankungen sind immer noch die Haupttodesursache weltweit. Und anstatt das zu akzeptieren und zu sagen, das ist ein ermüdendes Statement, was auf jedem Kongress-Abstract, auf jedem Paper der Satz 1 ist, sollten wir uns überlegen, warum ist das so? Und ich glaube, es ist auch so, zwei Sachen, weil wir Komorbiditäten nicht ausreichend gut adressieren, also CKM-Syndrom zum Beispiel, das Zusammenspiel aus metabolischen Veränderungen, Adipositas, Diabetes und Nierenproblematik, ja, dass das einer der Haupttreiber ist und die Inflammation selbst eben neben diesem cholesterinvermittelten Risiko etwas ist, was wir ziemlich vernachlässigt haben. Die Inflammation ist mindestens genauso wichtig wie das Cholesterinrisiko, aber wir messen sie nicht ausreichend gut und wir therapieren sie noch nicht ausreichend gut. Und ich glaube, wenn wir die Inflammation erfassen, auch therapeutisch irgendwann, dann können wir die Gesamtprognose dieses Hochrisikokollektivs deutlich verbessern.
Okay, jetzt fangen wir an. Es zu ordnen für mich, für den kleinen Nephrologen aus dem Süden. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir sagen, wir fangen an, wir sind gesund und wir wollen gar keine KHK kriegen und wir kümmern uns um die Inflammation, oder wollen wir eine KHK schon haben und wollen, dass wir im Verlauf keinen Progress haben? Das dürft ihr euch jetzt aussuchen, weil ihr seid die Chefs im Ring heute.
Ich würde anfangen und vielleicht mal, also man nennt es oft Primärprävention, auch wenn der Begriff sich bald vielleicht ändert, weil es ein bisschen ungenau ist, aber wir reden mal vielleicht von den Menschen, die noch keine atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung haben, zum Beispiel noch keine KHK, so Primärprävention. Vielleicht fangen wir da mal kurz mit an. Nathalie, wo siehst du vielleicht da schon den Stellenwert der Inflammation? Und dann gibt es natürlich einige Sachen, die wir abarbeiten müssen. Wie messe ich es und so weiter? Wie oft? Es gibt einige Mythen, was das CRP zum Beispiel anbelangt. Mhm. Ihm wurde viel Unrecht getan, aus meiner Sicht jedenfalls. Willst du vielleicht einfach mal ein bisschen über diese Primärprävention sprechen? Stellenwert der Inflammation, Diagnostik, Therapie.
Die Datenlage dafür ist wirklich großartig, ja. Wie gesagt, die initiale Evidenz kam wirklich vor 30 Jahren schon. Russell Ross hat wirklich nochmal eine Response-to-Injury-Hypothese gestellt. Ja, ich glaube, das war 1993. Da zeigte auch, dass Sklerose inflammatorischer Prozess ist. Ja. Genau, seitdem haben wir wirklich die Daten über 600.000 Teilnehmer aus Allgemeinbevölkerung, ja, die wirklich uns zeigen, dass wenn wir CRP messen, wenn die Werte tatsächlich erhöht sind, ja, das ist großartige prognostische Marke für künftige atherosklerotische Ereignisse. Und das, wie gesagt, die ersten Daten kamen 2010, glaube ich, ja. Das war die Meta-Analyse von 150.000 Patienten. Ja? Mhm. Und diese Analyse zeigte wirklich, dass der Risikoassoziation ist wirklich, was wir mit erhöhten CRP-Werten haben. Ja? Das ist auch vergleichbar mit anderen Risikofaktoren, wie zum Beispiel Lipide und Blutdruck. Ja? Und natürlich, wie gesagt, ich eure Daten aus der UK-Biobank, die vor kurzem publiziert wurden. Das ist wirklich moderne Validierung, die alte Daten einfach. Ja? Und das ist auch 450.000 Personen aus Allgemeinbevölkerung ohne bekannte Kardiovaskulare Kranken, ja. Und das wirklich die genau zeigen auch, das ist unabhängige Prädiktor für Ereignisse. Und was für mich noch wichtiger ist einfach, das ist der verbessert die Risikostratifizierung über unsere zum Beispiel Score 2, doppelte Score einfach hinaus. Das heißt, die haben wirklich großartige Daten in der Primärprävention, ja. Aber die konsistent erhöhte CAP-Werte, das ist wirklich hochprognostisch, hochrelevant für zukünftige Ereignisse einfach. Und die Datenlage ist wirklich großartig. Wir unterschätzen das, wir ignorieren aber diese Tatsache komplett.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube halt natürlich, dass wir, sage ich mal, was heißt wir, ich schließe uns jetzt mal alle ein, also auch interdisziplinär und so weiter. Es ist ja nicht so, dass generell ärztliche Kolleginnen und Kollegen dagegen sind, Patienten zu helfen. Also ich glaube, es gibt halt gewisse Zweifel auch teilweise noch daran und Mythen, die wir so ein bisschen vielleicht auch in dem Podcast ausräumen können, weil wir ja eine spannende Runde heute hier sind.
Also jetzt sprechen wir immer noch davon, der Patient, die Patientin ist nicht krank und soll nicht krank werden und wir wissen das LDL, wir gucken nach dem Blutdruck, Rauchen und das, was wir so auf der Arztschule gelernt haben. Und jetzt kommt ihr mit eurer Inflammation und dem CRP. Jetzt müsst ihr mir so ein bisschen sagen, CRP messe ich jetzt, wenn ich denke, es könnte eine Lungenentzündung sein. Das müssen wir doch irgendwie noch ein bisschen klarer ziehen für mich jetzt in oder für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann messe ich was und was messe ich da und einmal im Jahr, wie es LP klein A, immer wieder. Da müsst ihr mich jetzt so ein bisschen durchguiden.
Natalie, mach du es ruhig, oder? Ja. Die Frage ist nämlich auch, du hast eben über von erhöhtem CRP gesprochen.
Genau.
Was heißt denn überhöht, Cut-Offs und wie man es misst? Willst du da einmal drauf eingehen vielleicht?
Genau. Wir reden erstens einfach über die Methodik. Es geht tatsächlich um eine High-Sensitive-CRP-Methode. Da, wo wir wirklich unsere niederschwellige Information, was für die kardiovaskulären Ereignisse so eine Rolle spielt, einfach wirklich bestimmen. Für die Risikospezifikation, was wir mit CRP erreichen wollen, mit der Messung von CRP, ist es wichtig, dass wir wirklich CRP in einem stabilen Zustand messen. Einfach nicht im Infekt, wenn die Patienten nicht krank sind, wirklich ohne Traumata und so weiter und so fort. Ja. Wirklich ein stabiler Zustand. Und natürlich, wir haben auch bestimmte Cut-offs für erhöhte CRP-Werte. Ja? Weil diejenigen, die keine kardiovaskuläre Erkrankung haben, es wurde ein Cut-off von 3 Milligramm pro Liter vorgeschlagen und das spricht ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und bei denjenigen, die schon Statintherapie haben, spricht einfach Patient mit KHK, die Cut-offs ist ein bisschen niedriger. Das liegt tatsächlich bei 2 Milligramm pro Liter. Das ist erstens zur Anordnung von den Cut-offs. Ja? Und natürlich kommt wirklich eine der Mythen, wie du sagst, ja, das CRP ist instabil. Das ist, glaube ich, das muss ich einfach nochmal dir, Florian, zurückspielen, weil wir wirklich in eurer UK-Datenbiobank, ja, UK-Biobank-Studie wirklich klar gezeigt haben, dass der CRP über den Jahren wirklich stabil, auch in der Allgemeinbevölkerung.
Genau, und ist, glaube ich, auch wichtig halt zu wissen, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen wie beim Troponin, ne? Das darf man auch nicht einfach messen und den Gesamtpatienten nicht dabei sehen. Man muss auch sagen, das hängt relativ lang, kann auch noch hochhängen, ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen pulmonalen Infekt hatte oder sowas, das kann bis zu, weiß nicht, kannst du auch gerne mal drauf eingehen, wie lange hängt das hoch? Das hängt über eine Woche, teilweise 2 Wochen noch in diesem Low-Grade-Bereich hoch. Also muss ein Patienten genau fragen, muss einen stabilen Zustand erwischen, das dann gegebenenfalls auch nochmal messen. Ne? Ihr habt ja auch ein Statement dazu, ich will jetzt nicht die Agenda vorgreifen, Jörg, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Du hast ja bei einem amerikanischen ACC-Statement maßgeblich mitgeschrieben und das ist ja, sag ich mal, der erste Schritt, wie so eine Guideline, wie man und wie oft man das CRP misst, bei wem. Willst du nochmal drauf eingehen, wann man das misst und wann man es wiederholen sollte?
Was ich nochmal vorher sagen will, einfach: Es geht nicht darum, Lipide oder CRP. Es geht wirklich darum, Lipide und Inflammation. Das ist der Punkt. Ja. Wir können, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, ja, aber wir können wirklich eine Teil der Achse nicht einfach therapieren und zweite komplett ignorieren. Einfach. Von daher ist es für mich Lipide und Inflammation, daher wirklich. Mein Traumwelt wäre LDL messen und gleichzeitig high-sensitive CRP messen. Und Statement, ACC-Statement tatsächlich empfiehlt CRP-Messung oder HS-CRP-Messung. HS steht für high-sensitive. Bei jedem universell ist wirklich high-CRP-Screening. Warum? Weil vor allem diejenigen, die wirklich gesunde Population, ja, der hilft uns tatsächlich nochmal eine Hochrisikogruppe in diese eigentlich auf ersten Blick sehr gesunde Population nochmal zu selektieren. Und das ist für mich wirklich entscheidender Punkt auch, was Inflammation, Bedeutung von Inflammation der Primärprävention, sagen wir so. Dann ganz kurz nochmal zur Messung. Ja, natürlich ist es wirklich empfohlen, wir müssen CRP in der klinischen stabilen Situation messen. Ja. Und wenn wir tatsächlich die Werte über 10 Milligramm pro Liter sehen würden, ja, was tatsächlich für akutes Geschehen spricht, zum Beispiel entweder Traumata oder wirklich Infekt oder zum Beispiel Autoimmunkrankheiten, ja, es wird auch empfohlen, nach ungefähr 4 Wochen das die Messung zu wiederholen, definitiv. Oder nach dann wirklich, wenn der Patient gesund ist, wieder. Und wenn wir 2 Messungen haben, dann würden wir natürlich zur Risikostreffektion die niedrigere Werte einfach benutzen, definitiv. Ja. Das wäre dann Vorgehensweise, wie wir CRP in der klinischen Routine messen würden oder sollen.
Absolut. Ich kann das alles nur genauso unterstreichen. Ich glaube, ein ganz kurzer Punkt noch, und danach müssen wir auch vielleicht so ein bisschen diese, wir haben schon angesprochen, auch mögliche kritische Stimmen diskutieren, weil ich glaube, man kann ganz viel durch Aufklärungsarbeit klären. Und auch die Zuhörer und Zuhörer, die bei uns jetzt dabei sind, sagen, ja, ich bin von Inflammation eigentlich nicht überzeugt, aber es ist gut, dass wir mal drüber sprechen. Zum Beispiel ja. Ein Punkt noch, es gibt diese sogenannten Smurfless-Patienten. Das Smurf heißt ja Schlumpf auf Englisch, ganz lustig, aber dahinter steckt ja Standard Modifiable Risk Factors. So, das sind die klassischen Risikofaktoren, Hyperlipidämie, Diabetes, Rauchen und Bluthochdruck. Und diese Smurfless-Patienten sind die, die das alles nicht haben, scheinbar gesund sind, die durch unsere Raster durchfallen würden, bei denen wir sagen würden, ja, da müssen wir vielleicht jetzt nicht so genau gucken. Da gibt es aber Daten, die zeigen, selbst bei denen hast du über 25% erhöhtes CRP, in dem Fall zum Beispiel über 2 Milligramm erhöhtes CRP, und auch da ist die Inflammation unabhängiger Risikofaktor. Ich glaube, auch eine wichtige Sache, Nathalie, oder? Du brauchst keine Adipositas, du brauchst keine CKD, du brauchst keine KAK, du hast auch unabhängig immer die Assoziation und auch die Kausalität zwischen Inflammation und kardiovaskulären Ereignissen, weil es wird so manchmal abgetan, ja, dann verlierst du ein bisschen Gewicht und dann ist die Inflammation egal, die ist komplett unabhängig davon. Ich glaube, das ist wichtig auch nochmal zu betonen.
Darf ich mich kurz einmischen? Ich habe mir das so ein bisschen angehört und ich finde es ja wirklich schlau, wie ihr da so diskutiert. Und ich finde es ja auch, also wirklich einen guten Ansatz zu sagen, wir dürfen nicht mit dem zufrieden sein, was wir haben. LDL können wir senken, immer besser senken. Jetzt ein bisschen ketzerisch, LP-Klein-A messe ich ja auch immer. Und dann freue ich mich, wenn es ganz niedrig ist und dann ist mal so ein bisschen höher. Und dann fragen mich die Patienten, hast du irgendwie gemessen irgendwie? Und was machen wir da jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen ketzerisch sagen würde mit dem HSCRP? Jetzt ist halt irgendwie 3,9 Infekt ausgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Oder keinen herzlichen Glückwunsch. Was mache ich mit der Information jetzt in der Praxis ab morgen?
Genau, das ist erstens enorme gute Hilfe, um eine Risiko sichtbar zu machen, würde ich so sagen. Das heißt, in der klinischen Routine haben wir wirklich ein hervorragendes antiinflammatorisches Tool. Das ist Lifestyle-Modifikation. Änderung. Wir müssen alle Risikofaktoren, beziehungsweise Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, die haben tatsächlich inflammatorische Prozesse als Grunderkrankung sozusagen einfach. Und wenn wir diese Lifestyle-Modifikation in der Klinik wirklich richtig wahrnehmen, wir können CRP oder Inflammation deutlich senken, ja. Und das ist unabhängig davon, ob wir wirklich jetzt Patienten mit KHK oder ohne KHK haben. Lifestyle-Modifikation, ja, das ist A und O für die CRP, also für Inflammationssenkung, ja. Es gab übrigens tatsächlich eine interessante Studie, die vor kurzem publiziert wurde, ja. Und eigentlich auch der Patient mit KHK oder Atherosclerotic CVD sozusagen, die zeigt, dass natürlich je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, zum Beispiel Übergewicht, Rauchen, auch Frauen haben erhöhte Werte komischerweise und auch Nierenproblematik, ja. Wenn zum Beispiel 7 von diesen Risikofaktoren vorhanden sind, liegt CRP-Median zwischen 5 und 7 Milligramm pro Liter. Das spricht wirklich, dass es, wenn wir diese Population erstens identifizieren und dann direkt wirklich mit den Lifestyle-Modifikationen anfangen, ja, das wird definitiv dafür führen, ja, dass wirklich CRP oder Inflammation deutlich senkt. Aber nochmal zu Smurfless, ja, ich liebe dieses Smurfless Button Flame, einfach klinisches Phänomen, ja. Übrigens, wir haben auch ähnliche Daten publiziert, selber auch in unserer Morgan-Studie, ja. Wir denken, okay, die sind gesund, die haben nichts. Und wir haben wirklich 5 Risikofaktoren ausgeschlossen. Ja, und trotzdem haben wir gesehen, dass CRP-Werte enorm prognostische Bedeutung haben für die künftigen Ereignisse. Das spricht eh eigentlich für die universelle Screening, weil, wie gesagt, wir denken auch, okay, CRP ist hoch bei metabolischer Problematik, aber nicht nur das, auch bei denjenigen, die wirklich low risk sind. Die haben auch erhöhtes CRP und das ist residuales Risiko, das wir ignorieren. Und das bedeutet, dass wir auch Patienten nicht entsprechend therapieren. Therapieren meine ich in dem Fall nicht medikamentöse Therapie, sondern wirklich Lifestyle-Modifikation, was enorme Bedeutung bei Inflammation spielt.
Das heißt für mich übersetzt, wenn ich jemanden habe, der gar keine Risikofaktoren hat, der bei mir in der Praxis sitzt, der ist nicht übergewichtig, der hat einen super Blutdruck, der raucht nicht, hat ein gutes LDL, dann messe ich das HSCRP und wenn ich da was habe, dann sage ich, du musst, obwohl du denkst, du bist quietschegesund und kriegst nie was, hast du hier einen Risikofaktor, den du aber auch durch Lifestyle angehen kannst und dein Risiko so nochmal senken kannst. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber das kommt nochmal die andere Frage einfach. Der Patient ist sowieso so ein Low Risk, ja, niedriges Risiko, ja, Patient, ja. Genau, was machen wir bei ihm? Ja. Ich glaube trotzdem, eine Verbesserung der Lifestyle-Modifikation ist immer möglich, auch körperliche Aktivität. Der senkt CRP. Wir müssen auch Patienten ehrlicherweise genau anschauen einfach und wirklich Zeit investieren und aufklären. Das ist meine Meinung.
Gut, jetzt ganz kurz, Florian, jetzt könnt ihr weitermachen. Jetzt müssen wir zu dem gehen, es hat uns schon erwischt und wir haben eine KAK. Und jetzt mache ich LDL und alles und aber weiter HSCRP, da ist dann das Kind in den Brunnen gefallen, dann ist eigentlich auch egal mit der Inflammation. Oder habe ich dann Möglichkeiten, was zu tun?
das ist ja ein spannendes Thema. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Ich glaube, Punkt 1, Nathalie, manche Leute sagen vielleicht auch, warum soll ich das messen? Das ist gar nicht so häufig. Gibt es Daten, die zeigen, wie häufig eigentlich Inflammation vorliegt bei Leuten, die zum Beispiel schon eine KHK haben?
Ja, auf jeden Fall.
Von wie viel Prozent sprechen wir da?
Ja, und das ist wirklich für mich eine erschreckende Sache einfach. Ja, es gab auch tatsächlich eine große Studie, Real World Data aus Schweden, 85.000 ungefähr Patienten mit Atherosklerose CVD, die zeigen, dass der CRP-Werte über 2 sind bei ungefähr 60% aller Patienten vorhanden. Das heißt, 3 von 5 Patienten mit Atherosklerose haben erhöhte CRP-Werte. Auch diejenigen ohne KHK, ohne Atherosklerose, sogar das, die Prävalenz von CRP-Werte über 3 Milligramm pro Liter liegt teilweise bei 30%. Das heißt, die 30% der Patienten, die wirklich nicht adressiert sind.
Und was machen wir dann? Also das heißt, klare Empfehlung auch in eurem Statement. Und ich glaube auch ehrlich gesagt und hoffe, dass sich die Guidelines verändern. Ich meine, die ESC-Guideline für stabile KHK oder chronisches Koronarsyndrom hat jetzt immerhin endlich mal eine klare Leitlinienempfehlung gemacht, wenn man Patienten haben mit Verdacht auf KHK, also er ist quasi noch in der Primärprävention und wir haben Verdacht auf KHK, dann sollen wir das CRP neben anderen Sachen wie Blutdruck und so weiter, sollen wir das CRP messen und dann kann es auch unsere Entscheidung beeinflussen, ob wir jemanden zum Beispiel auf den Kathetertisch legen oder nicht, ne? Oder eine weitere Abklärung machen. Aber es fehlt immer noch die allgemeine Guideline-Empfehlung, die sonst heißt, bitte messt Blutdruck, nicht nur einmal im Leben, aber ne? So, es gibt keine Guideline, leider noch nicht, die sagt, messt mindestens einmal im Leben euren Entzündungswert bei allen und erst recht bei denen, oder?
Absolut, ja. Und ich glaube, dass tatsächlich unsere Patienten nach der stark gehabten Intervention, das ist tatsächlich die Gruppe, die wichtig ist, ja. Vor allem, man denkt, okay, die Gefäße sind wirklich jetzt in Ordnung, die sind revaskularisiert, ja. Leitliniengerichtete Therapie ist dabei, LDL ist niedrig. Aber es ist auch eine große interessante Studie, ich immer wieder zitiere bei meinen Vorträgen. Das war wirklich die Population über 3000 Leute nach Intervention, Corona-Intervention, bei denen wirklich auch CRP seriell gemessen wurde, ungefähr 4 Monate, ja. Und diejenigen, die wirklich bei seriellen Messungen ganz hohe CRP-Werte bzw. erhöhte CRP-Werte hatten, ja, im Vergleich zu denjenigen, die permanent niedrige CRP-Werte haben, diese Gruppe von Patienten hat innerhalb von einem Jahr fast zweifaches Risiko, erneute Ereignisse zu bekommen.
Ich habe 2 Punkte, die wir auf jeden Fall noch schaffen müssen, weil ich schaffe auch noch mehr. Ein Punkt ist, vielleicht kannst du einmal kurz erläutern, was gibt es denn schon für anti-entzündliche Medikamente? Es gibt eine spannende Pipeline, uns erwarten Ende des Jahres spannende Daten auch. Und zweitens, was ist jetzt in der Praxis sozusagen? Was muss ich ankreuzen? Ist das zugelassen? Was kostet das und so weiter? Weil praktischer Aspekt. Die beiden Punkte müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Jörg, wenn das für dich okay ist als Chef hier im Ring.
No Chef, no Chef.
Okay, wir fangen wirklich mit zum Beispiel auch bei der Primärprävention, sage ich wieder. Genau, bei diejenigen, die keine KHK, keine Atherosklerose haben. Ja. Tatsächlich seit Ende neue Leitlinien für die Epidemieleitlinie, der Update 25, Messung von HSCRP wird als Risikomodifikator empfohlen. Ja. Das heißt, wenn wir CRP messen, auch bei derjenigen ohne Atherosklerose, dann kann man natürlich auch lipidsenkende Therapie modifizieren und intensivieren. Und wir wissen, dass Statine HSCRP ungefähr 20-25% senken. Das wäre dann wirklich bei denjenigen, die keine Event noch haben. Ja. Bei der KHK ist tatsächlich einfach die Lage ist deutlich besser. Wir haben wirklich sehr gute Proof-of-Concept-Studien. Ja. Und die erste war auch 2017 publiziert, wo wirklich nachgewiesen wurde, dass gezielte antiinflammatorische Therapie mit Canakinumab, das ist ihr ein Rezeptor, locker. Der gezielte antiinflammatorische Therapie auch in der Risikoreduktion einfach führte. Und danach kamen natürlich sehr große Studien mit Colchicin, sehr alten Mittel, die wir wahrscheinlich von 15 Jahren einfach verwenden. Ja. Die Studien zeigen ungefähr 20-30 Risikoreduktion mit der niedrig dosierten Colchicin-Therapie 0,5 Milligramm täglich. Im Vergleich zu Placebo natürlich, ja. Und gibt es auch große Meta-Analyse, die Daten wirklich nochmal bestätigen, einfach 20-30%ige Senkung in der Sekundärprävention oder KHK-Prävention.
Ein Punkt, den du gebracht hast, der ist total wichtig, nochmal ganz kurz zur Primärprävention. Die Statine, die senken ja vor allem das CRP unabhängig von ihrem LDL-Effekt. Also das CRP geht nicht runter, weil das LDL runtergeht, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die vielleicht sagen würden, ja, die Inflammation hängt nur vom LDL ab. Also wenn das LDL gut ist, dann geht auch die Inflammation dran. Das ist unabhängig davon. Das ist ein eigener antiinflammatorischer Effekt von den Statinen, der nichts mit dem LDL-Effekt zu tun hat. Trotzdem ist die Therapie durch Statine natürlich nicht so stark antiinflammatorisch wie Colchicin oder eben zum Beispiel Interleukin-6-Blockade, die in verschiedenen Studienprogrammen läuft. Und übrigens, Jörg, auch bei Patienten mit Dialyse. Das sind ja so die Patienten, die aus den meisten Studien ausgeschlossen sind. Das ist besonders interessant, weil dieses Kollektiv mit CKD und ACVD ist besonders inflammatorisch. Ne? Und wahrscheinlich gar nicht nur als Folge, sondern als Ursache. Die Inflammation wird eine der Ursachen sein, warum sie überhaupt beides haben.
Genau, ich müsste mal kurz so einordnen. Jetzt bin ich nochmal in der Primärprävention. Ich mache Anführungszeichen, sieht man nicht, wenn man einen Podcast hört, merke ich gerade. Und jetzt bin ich bei 3,5 HSCRP. Bitte sagt mir gleich danach, wie man HSCRP misst.
Ja, stimmt.
Vielleicht messe ich das ja schon. Und dann habe ich jetzt ein LDL von 80. Und dann gebe ich ein Statin, um das HSCRP zu senken. Und ich gucke eigentlich nicht nach dem LDL. Richtig oder falsch?
Zu easy. Erstens, ja, wenn wir mit Primärprävention sprechen, LDL von 80, ja, ich bin wirklich begeistert, dass so tatsächlich so ist. Das weiß, was ich tatsächlich in der klinischen Routine kaum sehen. Das muss ich wirklich als Lipidologe nochmal anmerken, ja. Ich würde gerne, bevor ich jetzt die Frage antworte, nochmal einen ganz kurzen historischen Exkurs einfach machen. Ja. Die ersten Statinstudien, die wirklich CRP auch mitgemessen haben, die haben tatsächlich gezeigt, wenn wir LDL unter 70 senken und CRP unter 2 senken, ja, durch Statine, ja, diese Kombination hat wirklich das stärkste Risikoreduktion, ja. Wenn wir zum Beispiel nur eine Paar davon senken, Lipide oder CRP, die Effekte sind deutlich weniger oder minimaler. So, was ACC-Statement angeht, und in den USA ist tatsächlich, man kann Statine initiieren bei Patienten ohne Atherosklerose, unabhängig von LDL-Werten, nur wenn CRP hoch ist. Die europäischen Leitlinien, die sind ein bisschen konservativer in diesem Fall. Deswegen kann man wirklich CRP, zum Beispiel bei Statintherapie-Initiierung, als Risikomodifikator nehmen. Das ist wirklich ein Unterschied zwischen USA und Europa.
Und das liegt ja auch, glaube ich, daran, weil wir einfach auch, sage ich mal, noch nichts Besseres haben, vielleicht um Inflammation zu senken. Trotzdem ist es natürlich hilfreich, klar, das stimmt. Unter anderem muss man natürlich auch sagen, klar, wenn wir jetzt sehr spezifische Antikörpertherapien irgendwann haben, die gut funktionieren, klar wirst du das jetzt auch nicht jedem Patienten in der Primärprävention direkt geben können. Ich glaube, es geht generell darum, und ich glaube, das kommt jetzt auch sehr schön raus, Inflammation überhaupt mal wahrzunehmen. Es ist mindestens genauso wichtig wie LDL und Blutdruck und trotzdem wird es vernachlässigt. Und ich glaube, für jedes Spektrum an Patienten und Schweregrad der Erkrankung wird es Therapien geben und auch für die Leute, die eben schon mehrere Ereignisse vielleicht hatten. Vielleicht ganz kurz, wie schätzt du das Colchicin jetzt ein? Weil jetzt kann man sagen, okay, wir haben ja schon was Antiinflammatorisches, auch im Hinblick auf das, was jetzt noch kommt. Es laufen noch Studien mit der Interleukin-6-Blockade unter anderem und auch noch so Studien, die das NLRP3-Inflammasom blockieren, auch unabhängig von Colchicin-Studien. Aber spielt Colchicin in der Klinik eine Rolle? Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal vielleicht über so praxisnahe Punkte besprechen. Kosten, Erstattung und so weiter.
Genau. Und Colchicin-Therapie ist in unserer aktuellen KHK-Leitlinien und SC-Leitlinien für chronische Kornas-Syndrom 2a-Empfehlung, dass wir auch die Colchicin-Therapie bei stabilen KHK-Patienten empfehlen können. Ja. Aktuell in Deutschland ist Colchicin tatsächlich auch zugelassen seit kurzem bei Patienten nach dem akuten Herzinfarkt innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Ereignis. Einfach das aktuelle Colchicin-Zulassung in Deutschland. Ganz wichtiger Punkt von meiner Seite auch. Wenn wir wirklich um die antiinflammatorische Therapie sprechen, ja, das ist wirklich ein bestimmter Pass, ein bestimmter Weg. Ja. Es ist nicht Glucocorticoiden, nicht andere Medikationen, das ist tatsächlich Inhibition von NLRP3 Inflammasom, ja, wo wirklich die Signalkaskade Entzündungsantwort mit Interleukin 1, Interleukin 6 und CRP beeinflusst, ja. Alle antiinflammatorische Therapie, die wir aktuell heute haben oder wo die wirklich Outcome-Studie schon gibt, das ist tatsächlich, die wirken über diesen Pathway. Wir haben auch eine andere Studie mit Methotrexat und die Methotrexat wirkt ganz anders, wirklich nicht über den Inflammation-Pathway. Und die Studie war tatsächlich negativ, weil auch keine Effekte auf CRP-Senkung wurde gezeigt, auch bei dieser Studie. Ja. Das heißt, wenn wir wirklich über Inflammation reden, in Atherosklerose, in Kardiovaskulärkrankheit, es ist nur ein bestimmter Pathway, das ist Hemmung von NLRP3-Inflammation. So, daher natürlich haben wir mehrere Ansätze, wie du schon gesagt hast, Inflammasomblocker Atropatin, auch als Beta, auch in der Kanto-Studie, auch der laufende auch Studie zur L6-Blockade, was wirklich sehr spannend sind. Ja, wirklich sehr gespannt. Die werden hoffentlich bald endlich publiziert.
Also ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Colchicin ist das Einzige, was wir im Moment wirklich an der Hand haben als richtig anti-inflammatorische Therapie. Ich glaube, es wird eine wichtigere Rolle spielen in der Zukunft, aber es ist spannend zu warten, was die Zytokin-Blockade bald bringt. Ich würde gerne nochmal auf die Praxis ein bisschen näher eingehen. Jetzt haben wir gesagt, wir empfehlen ein populationsweites Screening im Prinzip, ne? Was die Daten zeigen, das sagt ihr in einem ACC-Statement. Ich bin persönlich auch davon überzeugt. Du, Jörg, eigentlich auch als Nephrologe?
Definitiv. Go Messing. Ich messe ja ganz gerne. Was? Ich kann das also messen, Urin und Labor. Also unbedingt.
Voll Messing. Schwäbisches Englisch. USEA. Genau. Auf jeden Fall jetzt die Frage so ein bisschen vielleicht in der Praxis. Wie geht denn das? Also, Nathalie, du hast schon gesagt, ich brauche den Spezial-Essay. Ich brauche den High-Sensitivity-Essay, genau. Oder? Haben wir den nicht meistens eh schon? Haben den die meisten niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel? Was müssen die ankreuzen? Macht das Probleme, Regress und so weiter?
Eigentlich, ja, die HSCRP-Bestimmung, ja, es ist wirklich keine teure Sache. Das muss man ehrlich sagen, ja. Ich habe wirklich nachgelesen und für die Privatpatienten liegt tatsächlich ungefähr bei 13 Euro für den EBM. In den Abrechnungsseite, ja, habe ich die Preise von 3 bis 4 Euro. Von daher wirklich, es ist kleine Laborleistung für wirklich so eine super Reklassifikation für unsere Patienten einfach. Und was nochmal sagen will einfach, sehr oft kommt die Kritik, ja, CRP ist unspezifisch. Ja, unspezifisch schon, aber das bedeutet nicht uninformativ. Ja, das ist informativ. Diese CRP liefert und diese unspezifische Entzündung, ja, aber die hat wirklich ein sehr relevanten prognostisches Signal für unsere Patienten.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein Mythos. Punkt 1 ist unspezifisch. Der Grund deswegen ist, weil es in alle Prozesse, so wie Rauchen, Blutdruck, es ist der Grund, warum wir zum Beispiel beim Rauchen überhaupt wahrscheinlich die vermehrte Atherosklerose haben. Deswegen unspezifisch heißt dann, wenn du adjustierst für die anderen Faktoren, ist es in ganz wenigen Studien ehrlich gesagt nur, aber ist es dann nicht mehr signifikant, was daran eben liegt, dass es in alle Prozesse überall eine Rolle eben spielt. Das macht auch biologisch total Sinn. Und ich glaube, dieser andere Mythos, es performt nicht so gut. Also der Zusammenhang ist nicht so gut. In manchen Studien hat man statistische Tests benutzt, die nicht mehr State of the Art sind, wenn du moderne Statistik nimmst, die auch wirklich wasserdicht ist, siehst du, dass die Performance von CRP zum Beispiel im direkten Head-to-Head-Vergleich zum Beispiel in dem Fall deutlich besser als im Vergleich zu LDL-Cholesterin. Ja, das ist so, das wissen wir. Und mindestens genauso gut wie andere, wie Blutdruck messen oder so. Insofern ist es absolut falsch zu sagen, es spielt keine Rolle, ist prognostisch nicht relevant oder nicht stark genug. Es ist ein sehr guter Performer in der Hinsicht, mindestens genauso gut wie die anderen Sachen, die in der Guideline sind. Und deswegen gehört es in die Guidelines. Punkt. Meine Meinung.
Meine Meinung, eine kurze Frage an euch, ob ich da richtig liege. Wenn ich doch jetzt einen Wert schon angezeigt bekomme in meinem Labor, und das haben wir heute alle hören, die ganze Deutschland hört diesen Podcast und geht dann in die Klinik und guckt danach und sieht, ich messe Werte jetzt von 2, 3, 4, dann messe ich doch schon das HS-CRP, ohne dass ich es weiß. Wenn kleiner 5 dran steht, dann messe ich es nicht. Kann man das so sagen? Weil ich bin ganz heiß drauf. Also viele sind wahrscheinlich jetzt infiziert wie ich davon. Habe ich da recht oder unrecht?
Das ist zu simpel für mich. Wie gesagt, bitte einfach nochmal High-Sensitivity-Essay auswählen einfach. Und nochmal die klare Cut-Offs, ja, für die ohne Atherosklerose über 3 mg/L und mit Atherosklerose mit Statintherapie über 2 mg/L. Und das musste tatsächlich High-Sensitivity-Therapie sein.
Du hast absolut recht, Jörg. Das ist so. In dem Moment, wo wir einen Wert sehen, zum Beispiel von, 2 oder irgendwas, hast du automatisch das Hochsensitive gemessen, obwohl du gar nicht weißt vielleicht, in dem Fall, dass es diese 2 Assays gibt. Ne?
Genau.
Es gibt verschiedene Cut-Offs bei den, aber wie gesagt, unser normaler Cut-Off hier in Aachen, bevor wir den HS-CRP-Assay waren, bei 5 mg/L. Unser Cut-Off jetzt nach unten ist 0,6. Also alles, was unter 0,6 ist, das ist dann sozusagen nicht mehr messbar. Und wenn da irgendwo zum Beispiel im Labor stehen würde, unter 5, dann wüsstest du, das ist kein HS-CRP-Ansatz. Aber ganz wichtig, das hatte Frau Dr. Arnold ja auch schon am Anfang gesagt, dieses kardiovaskulär relevante Low-Grade-Inflammations- CRP, wofür wir uns interessieren, spielt sich im Bereich, sagen wir, von 0,6, da wo zum Beispiel unser Cutoff ist, und 10 ab. Da, wenn du jetzt einen CRP von 30 hast, dann ist das durch eine akute Infektion bedingt.
Ja, ich bin infiziert, vielen Dank. Ja, was super. Neues, was wir messen können. Ich sage ja immer, so HS-CRP-Messung, ich kämpfe für die Albuminuriebestimmung im Urin. Urin mag keiner, aber Blut nehmen sie den ganzen Tag ab. Und da, glaube ich, lohnt es sich mal nach dem HS-CRP zu gucken. Vielen Dank nach Hamburg, Frau Arnold, Nathalie, vielen Dank, Florian, nach Aachen. Das war mir eine Freude. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
Vielen Dank. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Nathalie, danke, dass du da warst.
Das hat mir auch Spaß gemacht.
Das war Information aus erster Hand, vor allem toll. Du bist ja wirklich maßgebliche Mitautorin von diesem Statement. Und ich glaube, das wird wirklich um die Welt gehen und auch die globalen Leitlinien beeinflussen.
Das hoffen wir wirklich sehr. Super. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja?
Jo, tschüss.
Danke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder Jörg?
So ist es. Ich bin da.
Gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.